Die Corona-Krise und der damit verbundene Rückzug in die eigenen vier Wände verändert möglicherweise auch die Computerspielnutzung von Kindern und Jugendlichen. Durch das Coronavirus sind die Schulen geschlossen, alle sollen zu Hause bleiben und die Osterferien stehen nun auch vor der Tür. Mein Name ist Juliane Israel und für alle Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihr Kind zu viel vom Computer sitzt, habe ich mich mit Professor Martin Geißler am Telefon verabredet. Herr Geißler ist Professor für Kultur und Medien an der Ernst-Abbe-Fachhochschule in Jena. Und er beruhigt, Computerspielen ist nicht per se negativ. Guten Tag, Herr Geißler. Sie sind Professor für Kultur und Medien an der Ernst-Abbe-Fachhochschule in Jena und haben den berufsbegleitenden Studiengang Spiel- und Medienpädagogik konzipiert. Würden Sie sagen, die Kids und Jugendlichen hängen in der momentanen Situation der Corona-Krise und des staatlich verordneten Zuhause-Seins mehr vorm Rechner?
Naja, das ist zunächst mal eine rein zeitliche Frage und es ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, bei dem, was man dann dort zu Hause zu tun hat, die Zeit der reinen Rechnernutzung auch potenziell steigen könnte. Dann stellt sich natürlich damit aber automatisch die Frage, was wird denn da gemacht? Und vielleicht gehen wir da gleich an die Stelle des Homeschooling. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Angeboten, auch seitens der Schule mittlerweile, die da präsentiert werden. Die Eltern werden sicherlich, wenn sie versuchen, mit den Kindern gemeinsam zu arbeiten, auch Zeit am Rechner verbringen. Dann muss man auch die Frage stellen, wie viel Kapazität ist eigentlich zu Hause da? Ich könnte mir vorstellen, wenn die Eltern quasi im Homeoffice selbst tätig sind, dann werden die auch wiederum viel Zeit am Rechner verbringen. Also insgesamt wird die Zeit der PC-Nutzung schon steigen, aber ob man dann nur Netflix schaut oder nur zockt, das ist dabei noch ganz offen.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Eltern gar nicht genau wissen, was für Spiele ihre Kinder da genau machen.
Was sie da machen, dann redet man natürlich auch wieder klar von einer Altersklassenunterscheidung. Also sprich, wenn ich mir die Alterskohorte, was weiß ich, 6 bis 12 anschaue, dann werden die Eltern schon sehr genau danach schauen, auch wie viel und was dort eigentlich gespielt wird. Wenn wir dann eher vom Jugendlichenzimmer reden, also 16 aufwärts und dergleichen, da kann es schon mal sein, das ist auch eine Vereinbarung zwischen Eltern und Kindern, gibt es auch dem Motto, hier bitte zu den und den Zeiten nicht stören, aber ob sich das die Eltern dann gefallen lassen, denn wir reden letzten Endes ja dabei ja auch immer von der Erziehungsverantwortung und Eltern, die sich dabei komplett rausziehen. Das ist natürlich prinzipiell fragwürdig, wenn die Eltern einigermaßen mit den Kindern sind, auch mit einem kommunikativen Miteinander, das wäre ja die beste Voraussetzung dafür, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie nicht nur wissen, wie viel gezockt wird, sondern insbesondere auch, was gezockt wird, was zum Beispiel wieder eine sogenannte Elternmedienkompetenz wäre, dass die Eltern schon auch sich informieren und zwar auf einem Miteinander informieren, also nicht sanktionieren, das darfst du nicht, sondern ich interessiere mich für dein Hobby, erklär mir mal, was du da machst und vielleicht ist da jetzt gerade sogar eine ganz gute Gelegenheit, auch mal in die Welt der Jugendlichen einzutauchen. Das ist übrigens nicht nur eine Herausforderung für Eltern, sondern insbesondere auch für beispielsweise Sozialarbeiterinnen, die immer auch nachgucken müssen, was ist eigentlich die Lebenswelt unserer Klienten, was passiert dort eigentlich, ohne dass wir es von uns aus anleiten oder vorgeben.
Und auf welche Inhalte sollten denn Eltern achten? Also Sie hatten eben angesprochen, dass ja die Nutzungszeiten und sicherlich auch die Nutzungsinhalte je nach Altersgruppen unterschiedlich sind. Und zum einen würde mich interessieren, wie ist das empirisch? Wie lange nutzen denn kleine Kinder bis 12 Jahre meinetwegen den Rechner? Und wie sieht das dann bei den Jugendlichen aus? Und ja, welche Inhalte sollten eben noch keine Rolle spielen und welche dürfen schon eine Rolle spielen?
Ganz wichtige Quelle und die kann auch jeder einsehen. Die werden immer wieder neu veröffentlicht. Für dieses Jahr sind sie schon veröffentlicht. Die sogenannte Medienpädagogische Forschung Südwest oder Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest und die bringen die Kim, die Jim und die Finn immer raus, auch noch die Mini-Kim. Das ist also immer nach Alterskohorte gestaffelt und dort kann man dann sehr schön einsehen, was die Nutzungszeiten von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen etc. und so weiter und so fort sind. Das lässt sich da jedes Jahr gut ablesen. Und deswegen wissen wir das zum Beispiel auch für insbesondere, Sie haben die Kinder unter 12 Jahren angesprochen, für die beispielsweise Mediennutzung eben nicht Platz 1 einnimmt in der Freizeitbeschäftigung, sondern, und das kommen wir wieder gleich zur Corona-Krise, normalerweise Freunde treffen und draußen spielen. Dann ist das genau gerade sehr schwierig. Da kommen wir aber wieder zum nächsten Aspekt, der in der Alterskohorte sicherlich noch nicht so eine große Rolle spielt. Wir haben bis vor ein paar Monaten uns immer lustig gemacht über die sogenannten Freunde im Internet, dass man auf, keine Ahnung, Facebook, Instagram, Snapchat etc., als ein sortiges soziales Miteinander als freundschaftsgleichwertig bezeichnet. Es wurde immer sehr heruntergespielt und getan, aha, naja, Freunde, naja, was soll das denn? Und mittlerweile sind auch Erwachsene genau dazu aufgefordert, ihre sozialen Kontakte auf diese Art und Weise zu leben. Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass die Freunde im Netz ja nicht Unbekannte sein müssen, sondern dass die sehr wohl auch mit mir in der Schule gewesen sein können oder sonst die Leute sind, die ich draußen treffe, dann ist genau diese, ich sage jetzt mal Kompetenz, das wird später, wenn die Kids älter sind, im jugendlichen Bereich durch die Clans und Gilden nochmal eine ganz andere Dimension einnehmen, dann ist genau diese Kompetenz eigentlich jetzt gerade wichtig und abrufbar, damit man eben nicht alleine zu Hause ausschließlich mit seinen 2, 3 Leuten agiert, mit denen man das vielleicht sonst in der Familie tut. So, zurück zu den Nutzungszeiten. Also klar, wenn wir uns das anschauen, das ist eine oft gestellte Frage von Eltern, wie viel darf mein Kind eigentlich am Rechner sein? Die Frage ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es ganz klare Nutzungszeiten eigentlich nicht gibt, wenn Sie sich die Manifestationsaspekte der sogenannten des pathologischen Computerspiels anschauen, dann merken Sie, dort gibt es nur einen einzigen Faktor Zeit und der ist auch nicht mit Stunden definiert, sondern in einem langfristig zunehmenden Konsum. Das heißt also, wenn Sie 2 Wochen lang 30 Minuten spielen, völlig unproblematisch, und dann aber im Verlauf des nächsten Jahres immer mehr, und dass dieses immer mehr ansteigt, ohne einen Abbruch zu erfahren, dann könnte man von einem problematischen Verhalten sprechen, definitiv. Ansonsten ist es sehr schwer zu sagen, du darfst nur eine halbe Stunde oder eine Stunde oder sonst irgendwas in der Art. Wenn Sie dann bei einer richtig vorhandenen Computerspielsucht treten, dann reden wir gerne auch mal über mehr als 12 Stunden. Also ganz schwieriger Grad. Ich würde mal sagen, wenn man das begleitet tut, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Heute kann man mal eine Art Spieletag einrichten und es ist sicherlich auch nicht verkehrt, mal einen mehr oder weniger medienfreien Tag einzurichten, wobei man da auch ganz klar sagen muss, gerade zu Zeiten von Corona, es wird auch nicht ganz leicht, den zu gestalten. Fände ich aber eine tolle Herausforderung. Da muss man sich halt eben mal mit analogen Spielen, mit Kochen, mit Basteln, mit sonst was beschäftigen.
Eltern müssen sich aber grundsätzlich keine Sorgen machen, wenn ihr Kind vor dem Computer sitzt?
Was wichtig ist, ist es, dass es einen Transfer geben muss. Es ist mir ein großes Anliegen, genau das zeichnet sich für mich die Medienpädagogik aus, zu sagen, nimm die Kompetenzen, nimm die Fähigkeiten, nimm auch das, was du gelernt hast, aus dem Spiel mit und übertrag es in die Alltagswelt. Also natürlich kann ich beispielsweise mir auch in-game etwas beibringen oder ich kann mir YouTube-Videos anschauen und was dabei lernen. Dann muss ich es aber halt eben aus dem Rechner in die reale Welt bringen und dann beispielsweise, ja, zum Beispiel mal was basteln, was ich mir vorher vielleicht angesehen habe. Und Games bieten eine ganze Reihe von Potenzialen an, die ich dann halt eben übertragen kann. Das kann zum Beispiel das sogenannte Cosplaying sein. Cosplaying, da sind aktive Spieler, die aus dem Spiel heraus Kostüme ihrer Spielfiguren nachbauen, nachbasteln und dann teilweise auf großen Messen sogar präsentieren. Andere bauen den Rechner selbst, also sprich die Hülle, das wäre das sogenannte Case-Modding. Es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten, die sich aus dem Spiel in die Alltagswelt übertragen lassen.
Sie haben eben schon angesprochen, dass man eben aus dem Computerspielen auch positive Aspekte herausziehen kann, wie eben sich was anschauen und dann in die Realität umsetzen. Gibt es noch andere positive Aspekte durch das Computerspielen?
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von positiven Aspekten neben den kritischen, wobei die kritischen für mich nicht einfach negativ sind, also Computerspiele sind nicht gut oder schlecht, sondern es ist immer die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Ich finde es zum Beispiel auch schlecht, wenn sich im Elternhaus extrem darüber gestritten wird, was gespielt wird, ohne sich damit zu beschäftigen. Natürlich kann ich kritisch anregen, kann dann aber auch vielleicht im Idealfall das als eine, wie soll ich sagen, eine zu verarbeitende Kritik formulieren und nicht unbedingt um die Ohren hauen. Ansonsten, ja, na klar, Games, ich habe schon mal angesprochen, soziale Prozesse spielen gerade in den Multiplayer-Games eine große Rolle, da kann man durchaus was mitnehmen. Ich persönlich bin ein großer Fan des Game-Based Learning. Und wenn wir vorhin gesagt haben, Homeschooling, viele Eltern haben derzeit das große Problem, dass sie unter Umständen den Job der Lehrer oder Lehrerin übernehmen müssen. Und Game-Based Learning gibt es schon seit einer ganzen Weile. Da gibt es 5 Unterkategorien. Das ist der ein oder andere geläufigere Begriff, wäre zum Beispiel das Gamification, von dem ich persönlich wenig halte. Denn Gamification nimmt nur Spielelemente und überträgt sie in Nicht-Spielkontexte. Also sprich ganz starkes behavioristisches ausgelegtes Prinzip. Es geht um Belohnungsstrategien. Wenn ich das zum Beispiel jetzt im Alltag zu Hause mache, dann, das kann ich mir vorstellen, passiert auch bei einigen Eltern, du musst jetzt das und das und das machen, keine Ahnung, abwaschen oder sonst irgendwas in Art und dann darfst du wieder spielen, dann wäre das quasi schon ein bisschen Gamification. Aber die anderen Aspekte sind sehr interessant, also Serious Games, ernsthafte Spiele, bei denen können wir mal ganz kurz bleiben. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Spielen, die sich mit geschichtlichen Aspekten beschäftigen oder auch mit empathischen Momenten beschäftigen. Es gibt ein tolles Spiel, das mir beispielsweise den Eindruck vermittelt, wie es eigentlich ist, als Zivilist in einem Bürgerkriegsszenario mich zu bewegen, das War of Mine nennt sich das Spiel. Und da können Eltern, wenn sie das auch mal leicht mal über die Schulter gucken, mit dem Kind dann gemeinsam darüber diskutieren, also oder in dem Fall mit dem Jugendlichen darüber diskutieren, was ist das eigentlich, was hat das mit dir gemacht, wie siehst du das Ganze, dann kann da eine ganze Menge von positiven Sachen eigentlich stattfinden. Und ein ganz großer Fan bin ich von Kreativspielen, indem ich halt eben direkt aufgefordert werde, etwas zu bauen, etwas zu machen. Minecraft wäre hier ein großer Klassiker, den man benutzen kann. Aber auch die ganzen, sagen wir mal so, einfachen Spiele, die man so kennt, also sprich FIFA, dergleichen, Fortnite etc., sind nicht negativ per se, sondern hier lassen sich eine ganze Menge positive Dinge rausziehen, wenn man es denn für sich zu nutzen weiß, wenn man den Spieler und sein Verhalten dabei quasi reflektiert, ihn dazu aufruft zu reflektieren. Und natürlich ganz, ganz wichtig, trotzdem, obwohl dieser Bereich des Game-Based Learning spannend ist, Spiele dürfen Spaß machen. Und das ist gerade heute eine wichtige Komponente.
Ich habe gehört, dass es Computerspiele gibt, die in der Corona-Krise sogar helfen können. Stimmt das?
Ja, zum Beispiel ist ein relativ bekanntes Spiel, das weit vor der Corona-Krise populär geworden ist, das Spiel Plague, bei dem sie eigentlich den Auftrag haben, die Welt mehr oder weniger mit einem Virus zu infizieren. Sie sind quasi Produzent dieses Virus und müssen es so gestalten, dass das Virus sich möglichst weit über die Erde ausdehnt und am Ende natürlich möglichst tödlich ist. Klingt sehr makaber, ist sehr makaber. Erstaunlicherweise hat dieses Spiel genau jetzt, also es basiert in seiner Logik auf starken, von Virologen hergestellten Systemen. Und genau die arbeiten jetzt zusammen und drehen den Spieß um und stellen sich halt eben die Frage, was können wir mit unserem Algorithmus, den das Spiel hat, dazu beitragen, zu erkennen, wie wir Corona am besten eindämmen können. Also das ist mittlerweile schon eine Verschmelzung zwischen Unterhaltung und ernsthafter Forschung geworden. Sehr, sehr spannend. Und andere Anbieter, beispielsweise auch der Grafikkartenhersteller Nvidia, bietet seinen Spielern an, sich mit ihrer Rechenkapazität zu beteiligen, um die derzeitige Forschung zu unterstützen. Und ganz spannend ist, dass die Server der Forschungsinstitute mittlerweile fast überlastet sind durch die hohe Nachfrage der Spieler. Also die sind sehr dabei, hier Forschung mit zu betreiben, mit anzuregen.
Also viele positive Aspekte, die jetzt hier doch auch zusammenarbeiten. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn die Eltern nun das Problem haben, ihr Kind wirklich überhaupt nicht mehr vom Rechner wegzubekommen, wo könnten sie denn wirklich aktiv Hilfe finden?
Also natürlich ist derzeit schwierig, irgendwie beispielsweise zu den offenen Kanälen zu gehen oder zum Landesfilmdienst zu gehen, zu TLM zu gehen, also all diesen Einrichtungen, die man auch wirklich besuchen kann. Aber viele von denen haben ja mittlerweile auch durch die aktiven Medien eine Möglichkeit, dort anzusprechen, vorzustellen. Wenn ich denn eine Sorge habe, dann kann ich das definitiv erstmal bei medienpädagogischen Ansprechpartnern versuchen, ob via Telefon, via E-Mail, was auch immer, oder die entsprechenden Videokonferenzen. Sollte ich darüber hinaus, dass ich die Vermutung habe, und es gibt ja mittlerweile beispielsweise Schnelltests, könnte ich mit einer pathologischen Spielsucht hier konfrontiert sein, dann ist es natürlich auch denkbar, die Suchteinrichtungszentren zu kontaktieren, wobei man da auch sagen muss, die machen tolle Arbeit und die wissen mittlerweile auch ganz gut, wovon sie reden. Trotzdem gehen ca. die Hälfte der Eltern, die ihre Kinder quasi vorstellig machen, mit dem Glück zurück zu sagen, okay, nein, hier liegt keine Pathologie vor. Da muss schon ein bisschen was zusammenkommen. Und noch besser wäre es natürlich nicht, wenn das die Eltern beispielsweise für die Kids machen, sondern wenn man selbst einsichtig wird und sagt, okay, nein, ich glaube, mein Spielverhalten ist ja an irgendwelchen Stellen kritisch. Im Übrigen wird das gerade im Multiplayer-Spiel auch seitens der Community angesprochen. Also wer beispielsweise extrem aggressiv im Netz agiert, sogenanntes Flaming betreibt, der wird seitens der Spielenden, die ihn umgeben, darauf sicherlich auch aufmerksam gemacht werden.
Da muss ich jetzt doch nochmal weiterfragen. Denn vorhin hatten wir ja schon dieses Thema, dass die Eltern sagen, du hilfst nun ein bisschen im Haushalt und dafür darfst du dann später wieder an den Rechner gehen. Sie sind ja Sozialpädagoge. Welche Argumente ziehen denn noch bei Kindern, sie vom Computer wegzulocken?
Man kann ja mal prinzipiell überlegen, was ist das, was Games so attraktiv macht, dass bestimmte Menschen sagen, es ist wichtiger, mich im PC zu entfalten, als in der Realität, also wenn man die beiden Sachen doch mal trennen wollte. Und die Antworten sind meistens letzten Endes Entfaltung und Aufmerksamkeit. Das heißt also, was ich im Computerspiel wahrnehme, ist ja ein unmittelbares Feedback auf meine Leistung. Ich werde also gelobt. Und die Möglichkeit, potenziell kreativ zu werden und die Möglichkeit, quasi hier aufzusteigen in einem gewissen Rang. Das heißt also, die Grundprinzipien, die wir auch aus der Entwicklungspsychologie kennen, ich mache es mal ein bisschen dramatisch formuliert, Liebe im Sinne von, ich möchte akzeptiert werden, wie ich bin. Und quasi Wirksamkeit, ich habe Einfluss auf die Welt, die mich umgibt. Das könnte man auch mit Piaget, also Akkommodation, Assimilation beschreiben, führt aber jetzt zu weit. Und genau da kann ich natürlich auch ansetzen und sagen, okay, wenn du hier spielst, was weiß ich, du bist ein Freund von Rollenspielen beispielsweise, also von Abenteuerspielen, bewegst dich gerne im Mittelalter etc., Wir wissen, es gibt unglaublich gute Bücher dazu. Man kann sich mit dem Herr-der-Ringe-Trilogie beschäftigen etc. Man kann anfangen, vielleicht natürlich im kleinen Wohnzimmer. Wie will man so sagen, die Kleinkinder bauen ja auch gerne noch ihre Höhle. Warum sich nicht mit reinsetzen und gemeinsam Rollenspiele? Denn diese Rollenspiele im PC sind ja nur entliehen aus den Rollenspielen der Alltagswelt. Also insofern sich eine Rolle zu bauen und auch Pen-and-Paper-Rollenspiele benutzen letzten Endes als beste Grafikkarte der Welt die Fantasie der Spieler und der Spielerinnen. Und hier kann man wunderbar reingehen, basteln, Geschichten erzählen, sich in dieser Rolle bewegen. Das geht gerade mit jüngeren Kids wunderbar. Und warum sollte man das nicht nutzen?
Genau, also einfach mal wieder die Kinder an die Hand nehmen und aktiv mitmachen, fragen, was sie sich wünschen und vorstellen.
Das gilt immer. Also das ist nicht nur zu Zeiten von Corona so. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vielen Eltern sowohl leichter als auch schwieriger fällt. Leichter, weil sie mehr da sind, schwieriger, weil sie natürlich trotzdem durch Homeoffice und Co. die kaum zu leistende Aufgabe haben, irgendwie zu Hause ihren Job zu machen und trotzdem noch für die Kinder da zu sein. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für uns alle und da müssen wir es irgendwie durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn am Ende des Ganzen vielleicht sogar ein verständnisvolles Zusammenrücken erfolgt, dass man nämlich eben gegenseitig mitbekommt, was den jeweils anderen bewegt.
Ja, die Wahrnehmung gegenseitig könnte nach der Corona-Krise eine ganz andere sein.
Ganz genau.
Herr Professor Geisler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und tolle Osterferien.